Das brauchen wir, den Segen zum Hören und zum Reden. Ja, wer vorhin bei der Lesung gut aufgepasst hat, der hat von Lydia gehört, einer Frau, geboren in Thyatira. Also ich muss das hier anmachen. Könnt ihr da sehen, wo das, kann man hier glaube ich sogar zeigen, ne? Den Punkt, ja da, Thyatira. Da ist sie geboren, dann ist sie umgezogen von Thyatira nach Philippi, das ist ungefähr hier oben in Nordgriechenland. Also eine ziemlich weite Strecke, die sie da zurückgelegt hat, wahrscheinlich mit ihrer ganzen Familie, weil die ganze Familie hat sich ja auch dann bekehrt. Paulus ist auch in Philippi auf seiner Missionsreise und geht an den Fluss in Philippi und predigt das Evangelium und trifft hier genau auf diese Lydia, die auch an diesem Fluss ist. Und Lydia hört, was Paulus predigt, und Jesus öffnet ihr Herz, damit sie versteht. Jesus öffnet ihr Herz. Wir haben das gerade auch gesungen. Wir brauchen das, geöffnete Herzen, um zu verstehen. Was Jan erzählt hat, wir hören durch die Wellen, die hier so durch die Luft wabern. Aber hören heißt doch nicht unbedingt verstehen. Und deshalb musste Jesus das Herz der Lydia öffnen, damit sie versteht, was Paulus zu ihr redet. Und sie wird zur ersten Christin auf europäischem Boden, gefolgt von vielen, vielen anderen, die sich dann irgendwann bekehrt haben. Und 2000 Jahre später sitzen wir hier in Oldenburg, auch als solche, denen Jesus irgendwann das Herz geöffnet hat, um zu verstehen, was Evangelium bedeutet. Keiner von uns, der hier sitzt, der zur Gemeinde gehört, kann sich was darauf einbilden, dass er hier ist oder dass er Christ geworden ist. Keiner konnte sich von sich aus bekehren. Jesus musste unser Herz öffnen. Und erst dann konnten wir uns entscheiden. Wenn du noch nicht verstanden hast, was Evangelium bedeutet, dann bitte Jesus darum, dass er dir dein Herz öffnet, damit du verstehst, was Evangelium bedeutet. Lydia war die erste in Europa und es kamen, wie gesagt, viele, viele andere dazu. Und die vielen, die dazu kamen, das lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42, blieben in der Lehre der Apostel, blieben in der Gemeinschaft, blieben im Abendmahl und blieben in den Gebeten. Das, was Gemeinde ausmacht. Gemeinde entstand. Warum? Weil Gott wollte, dass Gemeinde entsteht und er wollte auch, dass Gemeinde erhalten bleibt. Weil er das will, dass Gemeinde erhalten bleibt, diktiert Jesus Christus selber dann Johannes auf der Insel Patmos, da, auf der Insel Patmos diese Briefe an eben 7 Gemeinden. Er schreibt diesen noch relativ jungen Gemeinden, um ihnen Mut zu machen, um ihnen Perspektive zu geben, aber auch, um sie zu ermahnen, wo nicht mehr er, sondern wo sich andere Dinge dazugegeben haben, wo nicht mehr Jesus Christus selbst im Mittelpunkt steht, sondern wo andere Dinge sich nebeneingeschlichen haben. Er ermahnt diese Gemeinden, diese 7 Gemeinden. 7 als Vollzahl, deshalb sind diese Briefe eben auch an die Vollzahl der Gemeinden geschrieben, also auch an uns. Jesus Christus selbst diktiert diese Briefe. Er unterstreicht damit nochmal, wie wichtig ihm Gemeinde ist. Er selbst schreibt oder diktiert diese Briefe dem Johannes, weil ihm Gemeinde so wichtig ist. Und ich möchte das auch nochmal unterstreichen, weil gerade in Zeiten im Zeitalter der Digitalisierung die Notwendigkeit von Gemeinde oder von Versammlung schnell verloren gehen kann. Du kannst alles online bekommen, viel bessere Predigten. mehr Themen, mehr Auswahl, mehr Abwechslung. Übrigens gibt es auch sehr gute Predigten zu dieser derzeitigen Situation, zu diesem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Könnt ihr euch anhören? Gute Predigten, die eben aufzeigen, die Ungerechtigkeit auch des Angriffs der Israelis, der Palästinenser auf die Israelis. Ich habe eine gute Predigt von Roger Libby gehört dazu. Sehr empfehlenswert, weil auch er bei der Ungerechtigkeit, die den Israelis widerfahren ist durch die Palästinenser, aber auch zeigt, wir sollten beten für beide Seiten, für alle. Alle brauchen Jesus. Du kannst viele Predigten dir anhören. Du kannst dir das aussuchen, den Prediger aussuchen, der dir sympathisch ist, der dich anspricht. Und wenn dir bei irgendwas nicht gefällt, kannst du ausmachen. Fertig. Ist doch eine bequeme Sache. Pustest nebenbei auch noch nicht so viel CO2 in die Luft, weil du dir den Weg zur Gemeinde einsparen kannst. Ist eine gute Sache, ist eine bequeme Sache, aber mit Sicherheit nicht das, was Jesus unter Gemeinde versteht. Eine Online-Predigt ersetzt niemals Gemeinschaft, weil diese Art von privatem Glauben und Leben führt über kurz oder lang sicherlich dazu, dass man sich seinen eigenen Glauben bastelt. Seine eigene Vorstellung von Glauben und Leben bastelt. Das klingt einleuchtend. Deshalb ist Jesus Christus, Gemeinde und Gemeinschaft so wichtig. Weil wir uns hier gegenseitig helfen können und korrigieren können, auf dem geraden Weg zu bleiben, Christus im Mittelpunkt zu behalten. Und wenn wir zweifeln, dass wir uns wieder neu auch gegenseitig den Blick ausrichten können auf Jesus Christus. Weil Jesus Christus weiß, dass wir uns gegenseitig brauchen, ist es ihm, das sage ich nochmal, so wichtig, dass wir Gemeinde leben und dass Gemeinde erhalten bleibt. Gemeinde, wo er im Mittelpunkt steht, Gemeinde, wo er auch erkennbar wird, wo wir ihn kennenlernen dürfen. Deshalb diktiert Jesus selbst, Johannes auf Patmos, diese sogenannten Sendschreiben eben an 7 Gemeinden. 3 davon haben wir uns in den letzten Monaten angesehen, das Schreiben an Ephesus, an Smyrna, an Pergamon. Alle Gemeinden sind so irgendwie wie so an einer Perlenkette aufgereiht. Hat auch eine Bedeutung, dass sie alle so in dieser Reihenfolge da sind. Ja, heute ist Smyrna dran. Thyatira. Pergamon haben wir gehabt. Übrigens zum Pergamon kann man vielleicht noch sagen, das Pergamon-Museum, wo ja dieser Pergamon-Altar steht, dieser Thron des Satans, das ist jetzt erstmal dicht. Also ihr habt jetzt eigentlich keine Chance mehr, das euch anzugucken. Erstmal 14 Jahre lang soll das renoviert werden, aber ist auch nicht ganz so tragisch. Wie gesagt, Pergamon war letztes Mal dran, jetzt ist Thyatira dran. Und wir können von Thyatira lesen in Offenbarung 2 von Vers 18. Und ich lese uns das. Offenbarung 2 ab Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren, und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herz erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Auch dieser Gemeinde stellt sich Jesus selbst vor. Jesus unterstreicht hier nochmal ganz deutlich, wer hier der Absender ist. Von wem kommt dieser Brief? Es sagt kein anderer als Jesus Christus selbst, Gottes Sohn. Das, was jetzt kommt, wird mit absoluter Autorität gesagt. Mit Augen wie Feuerflammen, das heißt mit einem unbestechlichen Urteil. Und mit Füßen gleich glänzendem Erz, das heißt, Jesus Christus steht fest auf absolut reinem Grund. Und er durchleuchtet uns. Er kennt uns durch und durch. Er weiß, was wir tun und warum wir etwas tun. Und deshalb kann er sagen, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Er weiß Bescheid von jedem von uns. Das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen bedrohlich. Huch, da ist jemand, der kennt mich durch und durch. Der durchschaut mich. Der weiß jeden Gedanken von dir, von mir. Auch die finstersten Gedanken kennt er. Aber denk mal darüber nach, dass dieser jemand nicht irgendjemand ist, sondern es ist Jesus Christus. Und es ist absolut befreiend, wenn da jemand ist, der mich absolut kennt, der mich durchschaut und weiß, was ich denke, was ich bin, weil ich Vertrauen zu diesem jemand haben darf. Jesus ist auch nie enttäuscht von dir, weil du ihn gar nicht täuschen kannst. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Gedanken. Ich kenne alles. Komm damit zu mir. Quäle dich nicht selbst damit ab. Komm damit zu mir. Mit jedem Gedanken. Komm damit zu mir. Auch mit guten Gedanken. Wir dürfen mit absolut allem zu ihm kommen, weil er sowieso schon alles weiß. Und weil er auch Mitleid hat mit dir, mit unseren Schwachheiten, könnt ihr im Hebräer 4, Vers 14 nachlesen. Und Veränderung wünschen wir uns ja. Es soll ja nicht so bleiben. Veränderung erleben wir, wenn wir dieses vertrauensvolle Kommen zu ihm praktizieren. Tut das. Probiert das aus. Auch mit deinen finsteren Gedanken und mit deinem finstersten Tun. Komm zu ihm. Das ist Buße. Wegsehen von dir und hinsehen auf Christus. Ich kenne deine Werke. Das sagt er sicherlich erstmal ganz persönlich jedem von uns. Aber das sagt er in erster Linie jetzt in diesem Zusammenhang, in diesem Brief ja auch der Gemeinde in Thyatira. Wie sah das Leben in Thyatira aus? Verschiedene Quellen zeigen das. Man hat Münzen gefunden, wo man das so ziemlich nachvollziehen kann, dass auch in Thyatira verschiedene Götzen angebetet wurden. Kaiserkult war obligatorisch, fast in jeder Stadt musste das sein. Also der Kaiser musste angebetet werden. Aber auch nebendran gab es noch viele andere Götzen, die verehrt wurden. Und das Besondere an dieser Stadt Thyatira war, dass sie geprägt war von ganz vielen Handwerksbetrieben, die in ganz verschiedenen Zünften organisiert waren. Wir haben gelesen von Lydia, die aus Thyatira eben kam. Und sie war eine Purpurhändlerin. Purpur, ein Farbstoff, der aus ganz speziellen Schnecken gewonnen wurde, von ganz speziellen Handwerkern. Lydia handelte damit, aber hergestellt wurde es in Thyatira. Es gab da Färber, es gab Töpfer, es gab Gerber, Schmiede, die alle, wie gesagt, in Zünften organisiert waren. Und diese Zünfte hatten auch ganz spezielle Schutzgötter, die sie verehrten, denen geopfert wurde. Und diesen Göttern wurde dann in ausschweifenden Orgien, wurden sie verehrt, wurde ihnen geopfert, wurde ihnen und dann in Festgelagen das, was sie da geopfert hatten, verspeist. Und in diesem ganz speziellen Umfeld lebte auch die Gemeinde in Thyatira. Mit Kontakten sicherlich auch in diese Handwerksbetriebe hinein. Und ich denke, wir können uns vorstellen, was das für Konflikte für die damaligen Christen mit sich brachte. Und Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Weiß Bescheid. Das heißt, ich kenne dein Gemeindeleben. Ich weiß, was bei dir los ist. Und dieses Gemeindeleben kann sich ja erstmal durchaus sehen lassen. Denn Jesus zählt auf. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben und deinen Dienst, Diakonie. Ich weiß darum. Da läuft was in deiner Gemeinde, in dieser Gemeinde in Thyatira. Diese Gemeinde in Thyatira ist aktiv. Sie hilft Armen. Sie kümmert sich um Witwen und Waisen. Und sie tun das mit Geduld. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Eintagsfliege. Sie tun das mit Geduld. Es wird sogar mehr und mehr. Mehr und mehr aus dieser Gemeinde lassen sich einbinden ins Tun, in Aktivität. In dieser Hinsicht ist Thyatira eine vorbildliche Gemeinde. Wir sehen das auch in den anderen Gemeinden, die hier genannt werden. In fast allen sieben Gemeinden, dass sie aktiv waren, dass sie fleißig waren, dass an Fleiß und Aktivität nicht fehlte. Im Gegenteil, Jesus lobt diese Gemeinden dafür. Aber es ist auch auffällig, dass Jesus in keiner Gemeinde eben diese Faulheit tadelt. Er sagt in keiner Gemeinde, werdet mal ein bisschen aktiver. Seid mehr kreativ, tut mal mehr, entwickelt mal Ideen. Nein, er mahnt das nicht an. Warum? Weil er weiß, dass Konzentration auf äußere Aktivität allein nichts bringt. Das soll jetzt nicht unsere Faulheit rechtfertigen. Aktive Gemeinde, Diakonie ist eine super Sache. Aber sollte sich nicht verselbstständigen. Es ist eine gute Sache, wenn sie Gemeinschaft mit Christus passiert. Die Rebe am Weinstock bringt gute Frucht. Und diese Konzentration auf Aktivität war sicherlich in der Gemeinde von Thyatira ein Problem. Bei allem, was super lief in der Gemeinde, haben sie eins übersehen und deshalb ermahnt sie Jesus. Es gab eine Frau in dieser Gemeinde, Jesus nennt sie Isabel und vergleicht sie damit mit der alttestamentlichen Frau des Königs Ahab. Wahrscheinlich hatte diese Frau ja in Realität einen ganz anderen Namen, aber jeder wusste, wer gemeint war, wen Jesus hier meint. Und diese Frau lehrt in der Gemeinde. Und ich stelle jetzt mal ganz kommentarlos und sicherlich auch ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen ein Pauluswort daneben. Im 1. Timotheus 2, Vers 12 schreibt Paulus, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Diese Frau, wie immer sie auch hieß, lehrte und die Gemeinde ließ das zu. Was lehrt diese Frau Und womit verführt sie die Gemeindeleute? Womit kam sie wahrscheinlich auch ziemlich gut an bei den Leuten? Sie knüpft an die Problematik, die wahrscheinlich viele Christen in dieser Stadt, in dieser Gemeinde hatten. Ich hatte erzählt von den Handwerkszünften mit ihren kultischen und ausschweifenden Orgien, den Götzenopfern und den Festgelagen. Und viele Christen arbeiteten wahrscheinlich in diesen Handwerksbetrieben, weil sie mussten ja auch irgendwie leben. Und da gab es Konflikte hinsichtlich dieses Götzenkultes. Was sollen wir tun? Kann ich da bleiben? Kann ich da arbeiten? Kann ich da mitmachen? Und jetzt kommt diese Frau und lehrt: Das müsst ihr alles nicht so eng sehen. Sie hat sicherlich auch Argumente gefunden, warum das alles nicht so schlimm ist, daran teilzunehmen. Sie verführt die Gemeinde mit guten Argumenten und lässt sich natürlich auch gern darauf ein, weil es Konflikte vermeidet, weil es Konflikte beseitigt. Kennen wir vielleicht auch, dass wir irgendwo Kompromisse eingehen, um Konflikte zu vermeiden. In Thyatira waren sie auch sehr, sehr offen für diesen Kompromiss, die eben von dieser Frau gelehrt wurden und auch die Gemeinde dadurch verführt wurde. Nehmt ruhig daran teil, esst doch ruhig Götzenopferfleisch mit, macht doch nichts. Ihr müsst auch nicht immer so euch ausschließen, muss doch gar nicht sein. So ein bisschen Fröhlichkeit und so ein bisschen, ja, wozu vielleicht mal einen Seitensprung, das bringt euch doch nicht um. Aber es bringt uns letztendlich doch um. Ich weiß natürlich nicht genau, was diese Frau an Taktik da zutage gelegt hat, um diese Gemeinde zu verführen, aber ich könnte mir vorstellen, es ging vielleicht ein bisschen in diese Richtung. Und die Gemeinde ließ es zu. Jesus vergleicht die Frau mit Isabel, der heidnischen Frau des israelischen Königs Ahab. Diese Frau verführt das Volk neben dem lebendigen Gott noch den einen oder anderen Götzen mit reinzunehmen. Mit allem drum und dran, auch mit den sexuellen Ausschweifungen, die damit verbunden waren. Kann ja nicht schaden, noch den einen oder anderen Gott mit dazuzunehmen. Ist doch nicht schlecht. Doch es schadet. Die Folge in diesem Fall war eine Hungersnot. Die Zulassung von negativen Kompromissen hat Folgen. Ohne Umkehr kann das sogar gehen bis zu einer geistlichen Bedeutungslosigkeit, bis zum Tod. Wird hier angesprochen. Jesus Christus schreibt uns das, weil er will, dass lebendige Gemeinde bestehen bleibt und nicht tot und bedeutungslos wird. Er stellt uns, jeden von uns und sicherlich in besonderer Weise auch uns als Gemeindeleitung in Verantwortung, Kompromisse zu erkennen, anzusprechen und davon umzukehren. Jesus Christus selbst macht uns Mut dazu. Er sagt nämlich im Vers 24 und 25: Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe euch keine andere Last auf, euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Euch aber sage ich, haltet fest, bis ich komme. Woran sollen wir festhalten? Woran dürfen wir uns klammern? Dieses Wort festhalten heißt auch, klammert euch da dran. Haltet das fest. Worin sollen wir bleiben? Im Johannes 15, Vers 4 steht, bleibt in mir, bleibt in Christus. Und wer in mir bleibt, bringt Frucht. Das ist das, was unser Auftrag ist. Bleibt in mir und wer in mir bleibt, bringt Frucht. wenn wir in ihm bleiben, wenn wir jeden Tag wieder neu mit Jesus Christus leben, das heißt mit ihm reden, über alles, weil er uns sowieso schon kennt, wenn wir auch zu uns reden lassen durch sein lebendiges Wort, dann haben wir vielleicht eine Chance, dieser Verführung der Isabel zu widerstehen. Mir ist bewusst, dass dieser Textabschnitt noch viel mehr gute Botschaften enthält, aber die Zeit reicht nicht auf, um wirklich auf alle Einzelheiten einzugehen. Aber zum Schluss noch zwei Dinge. Jesus gibt zum Schluss dieses Sendschreibens oder eigentlich immer am Schluss der Sendschreiben eine mutmachende Aussicht. Und zwar für die Überwinder. Er sagt, wer überwindet? In jedem Sendschreiben, wer überwindet, der. Ich glaube, die meisten wissen inzwischen, wer Überwinder sind. Ich sage es trotzdem nochmal für alle. Überwinder sind alle wiedergeborenen Christen. Nachzulesen, wenn ihr das aufschlagen wollt, ein paar Seiten vorher, genau auch von diesem Johannes geschrieben, der auch die Offenbarung geschrieben hat. 1. Johannes 5, Vers 4 bis 5, da lesen wir, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Überwinder sind die, die an Jesus Christus glauben. In der Offenbarung 2, Vers 26 lesen wir dazu, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden. Doch ich von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihnen den Morgenstern geben. Wer überwindet und meine Werke bewahrt. Vielleicht ist es ein bisschen überinterpretiert, ich weiß nicht, vielleicht ist aber auch was dran, denn am Anfang des Sendschreibens steht im Vers 19, ich kenne deine Werke. Hier geht es um seine Werke. Ich kenne deine Werke. Gut gemeinte Aktivitäten. Und hier sagt Jesus, wer meine Werke bewahrt. Wer meine Werke bewahrt. Wir dürfen leben in den Werken, die Jesus zuvor bereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Die Rebe am Weinstock bringt gute Frucht. Frucht aus der Abhängigkeit von Jesus ist gute Frucht, sind gute Werke. Alles andere ist vielleicht gut gemeint, aber bleibt nicht bestehen. Kann nicht standhalten den Augen wie Feuerflammen. Dies sind die Werke, die bleiben. Seine Werke, in denen wir wandeln sollen, das sind die Werke, die bleiben, die wirklich zählen, die wahre Frucht sind, für die es auch Lohn im Himmel gibt. Und eine Form des Lohns ist das, was wir hier lesen. Offenbarung 2. Eine Form des Lohns. Wer überwindet, dem werde ich geben. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen martialisch, so ein eiserner Stab und Töpfergefäße werden zerschmettert. Waren das Symbole für Autorität, eiserner Stab, zerschlagenes Geschirr. Also Jesus übergibt seiner Gemeinde Autorität fürs Gericht. Wir lesen ja sowas Ähnliches auch im 1. Korinther 6, Vers 3, wo es sogar um Engel geht. Ihr wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Engel richten werdet? Das ist Perspektive, das ist Lohn. Wir werden dabei sein, wenn Jesus Christus den endgültigen Sieg feiert, wo jedes Knie sich beugen muss. Wir dürfen in Ewigkeit auf der richtigen Seite stehen, auf der Seite des Lebens. Das ist die erste Aussicht, die Jesus den Überwindern zusagt. Die zweite ist, ich werde ihm den Morgenstern geben. Das ist der Morgenstern. Der Morgenstern ist Jesus Christus selber. Das kann man lesen auf den letzten Versen der Offenbarung. Da sagt Jesus, ich bin der glänzende Morgenstern. Also dieser Morgenstern ist Jesus. Jesus verspricht uns, den Überwindern, ich schenke mich euch. Ihr werdet in Ewigkeit bei mir sein. Dieses Versprechen, diese Zusage hat jeder, der dem Glauben daran hat, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist. Und wer das glaubt, ist vom Tod ins Leben übergegangen. Wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was sagt er uns? Was sagt er dir? Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Er sagt, ich kenne dich. Ich kenne dich ganz genau. Ich kenne dich durch und durch. Und wenn mir das bewusst ist, darf ich mich darüber freuen, dass er mit seinen Augen wie Feuerflammen alles durchleuchtet, alle finsteren Taten und Gedanken aufdeckt. Nichts ist vor ihm verborgen. Aber er tut das nicht, um mich zu verurteilen, sondern um mir zu helfen, damit Veränderung stattfinden kann, damit wir Veränderung erleben. Und wir erleben Veränderung, wenn wir vertrauensvoll mit diesen Dingen zu ihm kommen. Praktiziert das auch mit euren finstersten Gedanken und Taten. Tut Buße, das heißt wegsehen von dir, von deiner ganzen Unfähigkeit, das Leben in den Griff zu bekommen und hinsehen auf Jesus, der in dir das ist, was du nicht bist, was du auch nicht kannst. Und der Geist sagt auch, nehmt die Verantwortung wahr, wirklich negative Kompromisse zu erkennen und anzusprechen und davon umzukehren. Das ist die Verantwortung für uns alle, in dieser Gemeinde auch. Und er sagt am Ende, freut euch auf die Belohnung. Als Überwinder werdet ihr dabei sein, wenn Jesus Christus den endgültigen Sieg feiert. Und als Morgenstern schenkt er dir und mir, in Ewigkeit bei ihm sein zu können. Das sind super Aussichten. Und darüber dürfen wir uns freuen. Und das darf uns motivieren, das zu tun, zu ihm zu kommen. Und ich sage das auch hier nochmal, wenn noch einer noch kein Überwinder ist, bete zu Jesus Christus, dass er dir das Herz öffnet. Er hat es bei Lydia getan und er will es auch bei dir tun, damit du erkennst, dass Jesus auch dein ganz persönlicher Retter ist. Das wünsche ich jedem, der noch nicht weiß, dass er ein Überwinder ist, damit auch diese Sicherheit ja, dir, dass du da teilhaftig wirst, auch dieser Sicherheit. Amen.